Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 39. Los geht's. Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Leibold, ich bin Geschäftsführer des TSV Schwarzenberg und Mitinitiator des Projekts Locals Schwarzenberg. Seit über 2 Jahren habe ich regelmäßig Gäste aus unserer Stadt zu Besuch und gemeinsam mit unseren Locals-Partnern bewegen wir etwas. Heute zu Gast ist einer der neuesten Partner unseres Projekts. Daniel Roggo ist unabhängiger und freier Baufinanzierer aus Schwarzenberg und unterstützt euch bei Themen rund um die Finanzierung von Immobilien, Renovierungen oder Photovoltaik. Moin Daniel und herzlich willkommen im Locals Podcast.
Moin moin, herzlich willkommen und vielen Dank für die nette Einladung.
Sehr gerne. Zum Start, wie immer, 10 schnelle Fragen an dich, damit wir dich etwas besser einschätzen können. Aktien oder Sparschwein?
Aktien.
Bahn oder Auto?
Auto.
Südtirol oder Südostasien?
Südtirol.
Apple oder Android?
Android.
Fußball oder Handball?
Fußball.
Festplatte oder Cloud?
Cloud.
Bier oder Wein?
Fassbrause.
Stadt oder Dorf?
Dorf.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
Und die wichtigste Frage in dieser Woche, HSV oder St. Pauli?
Ich leide gerne mit dem HSV mit.
Okay, ich auch. Ich bin auch Freitag im Stadion. Sehr gespannt, wie es ausgeht. Vielen Dank für die schnellen Antworten, Daniel. Wie lange lebst du eigentlich schon in unserer schönen Stadt?
Wir sind 2013 hierher gezogen aus dem großen Hamburg.
Mhm. Wo genau?
Wo wir wohnen?
Wo ihr gewohnt habt in Hamburg?
Achso, in Barmbek. In Barmbek, in der Nähe vom Stadtpark.
Ja, schön.
Da haben wir gewohnt, dann wurde die Familie größer und die Zimmer zu wenig.
Okay, das ist also wie bei Basti, der ja auch damals dann aus Hamburg quasi hierher gezogen ist, Grund war das Grundstück.
Genau, richtig.
Das Haus zu bauen.
Genau, richtig.
Bei euch war es auch so.
Ja.
Wo bist du denn aufgewachsen? Wo kommst du ursprünglich her? Aus Barmbek? Tatsächlich gebürtiger Hamburger?
Fast, fast. Ich bin ein gebürtiger Heide, also Heider.
Ja.
Von der Nordseeküste komme ich, da war mein Vater früher stationiert. Da bin ich geboren und aufgewachsen bis zur ersten Klasse. Mhm. Dann sind wir nach Hennstedt-Ulzburg gezogen, also nördlich von Norderstedt. Da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich mein Abitur absolviert und bin dann später nach Hamburg gezogen.
Okay, also schon ein bisschen hier im Norden rumgekommen. Was hast du als Kind in Heide oder dann später in Hennstedt-Ulzburg so getrieben? Wie sah so deine Freizeit aus?
Also Freizeit war ganz viel bei mir der Bereich mittelalterliches Fantasy-Rollenspiel.
Als Kind schon?
Als Kind nicht. Als Kind war ich draußen, Fußball spielen, toben, klettern, basteln, auf Bäume bis nach oben krabbeln.
Ja.
Die Aussicht genießen, ein bisschen Angst haben, runterzufallen.
Hört sich schon nach Dorfkind an, finde ich gut. Aber so dann bisschen. Später als Jugendlicher ging es dann in so die Fantasy-Richtung?
Genau, als Jugendlicher fing das dann an, da habe ich mich so für Mittelalter interessiert, für Fantasy, Drachen, Ritter, Helden, so die guten Menschen gegen die Bösen dann.
Okay, geil. Und was macht man da so? Ist das alles, was man sich so selber in seiner Fantasie vorstellt, geht dann raus und läuft mit Schwertern durch die Gegend? Oder gab es da auch wirklich so Communities oder Treffen oder Vereine, wo man so auch zusammenkam mit anderen Kindern, die das gleiche Interesse hatten?
Das gibt 2 Varianten. Das eine ist das quasi Brettspiel, wo wir uns mit einer kleinen Gruppe getroffen haben. Jede Person spielte einen anderen Charakter, zum Beispiel der eine spielt einen Ritter, der andere ein Zauberer, der andere ein Zwerg. Man versuchte, diese Person darzustellen, auch so zu sprechen. Und eine Person war der Spielleiter, der durch so einen Plot quasi führte. Und man versuchte, unterschiedliche Aufgaben zu lösen.
Ja, das kennt man so ein bisschen von Stranger Things. Wer die Serie gesehen hat, da haben die auch so ein Spiel gespielt, was sich ganz ähnlich anhört. Was machst du denn heute so neben deinem Job? Bist du immer noch in Fantasy-Spielen unterwegs? Wie sieht dein Feierabend oder auch dein Wochenende aus?
Also meine Frau und ich haben 4 Kinder. Damit ist die Frage, was mache ich mit der Zeit nach dem Arbeiten, in der Regel schon erledigt.
4 Kinder, das ist der absolute Wahnsinn, finde ich. Also ich bin auch, also wir sind auch zu 4 zu Hause, also mit meinen Geschwistern.
Ja.
Ich habe jetzt ein Kind, ich weiß, was das für Arbeit ist. Also 4 Kinder, unvorstellbar tatsächlich. Respekt.
Und noch freuen sich die meisten Kinder, wenn ich nach Hause komme. Ist ja nicht immer so, aber noch freuen die sich. Insofern habe ich da viel Zeit.
Ja.
Bin aber privat auch kirchlich relativ viel engagiert in einer christlichen Gemeinschaft. Und dann ist die Zeit meistens auch schon wieder vorbei.
Ja, das ist ein Riesenaufwand, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist denn Sport für dich aktuell ein Thema, sowohl aktiv als auch als Zuschauer?
Ich bin im Fitnessstudio, dort bin ich relativ regelmäßig.
Als Zuschauer?
Als Zuschauer und gucke, wie langsam die anderen arbeiten.
Okay, also Fitnessstudio aktiv.
Mhm. Und zwar immer in Vorbereitung auf meinen jährlichen Tough Mudder oder Mud Masters.
Ach so, ja.
Das ist so ein Matsch-Hindernislauf, wo man 14 bis 16 Kilometer läuft und dann gibt es bis zu 25, 27 Hindernisse, die es dann zu überwinden gilt. Das können mal einzelne Heuballen sein, ist aber viel spannender, wenn das irgendwelche großen Matschpfützen sind oder irgendwelche Drecklöcher, wo man sich durchrobben muss.
Ja.
Und das Spannende ist im Prinzip, dass man das nicht alleine machen kann. Man braucht immer die Hilfe von anderen. Also man ist immer in so einem Team unterwegs, weil man sich über so eine 4-Meter-Wand rüberhieven, schieben, tragen, ziehen muss.
Naja, habe ich auch schon gemacht, Hafmadder.
Ja?
Also bin ich auch schon gelaufen mit meiner Frau damals. Sehr cool. Und in Schwarzwald auch relativ bekannt, dadurch, dass das mal in Bastos stattgefunden hat.
Ah, okay.
Noch gar nicht so lange her war ein Bastos großer Hafmadder. Das war leider nur eine einmalige Sache.
Ja.
Aber durch die Nähe hier zu Schwarzenberg sind dadurch viele Schwarzenberger darauf aufmerksam geworden. Cooles Event, ja, kann ich unterschreiben. Welches war denn so dein letztes Groß-Event, das du besucht hast? Egal ob Messe, Festival, Konzert oder auch Sportveranstaltung.
Letztes Groß-Event war mit meinem Sohn im HSV-Stadion. Der ist ein großer HSV-Fan mittlerweile. Er liebt den Jatta und sagt, das ist sein liebster Spieler.
Ja, das höre ich immer wieder,
immer, wenn er
von
gucken
Kindern.
Kann.
Ja.
Wir waren ein paar Wochen davor gegen Kaiserslautern das erste Mal im Stadion mit meinem Sohn. Der ist 9 Jahre alt und Kaiserslauterner Fans, die haben ja mal viel Choreografie, viel Licht, viel Feuer.
Ja.
Hat ihn zutiefst beeindruckt. Insofern
cool.
Guckt
das
immer
das richtige Spiel ausgesucht.
Ja, das stimmt.
Das war quasi das letzte Event, wo du warst. Bist du grundsätzlich ein Konzertgänger?
Konzerte nur manchmal. Ich bin großer Ed Sheeran-Fan.
Ja.
Als er zuletzt hier in Gelsenkirchen war, auf Schalke, da war ich mit meiner großen Tochter im Konzert und habe das da genossen mit ihm.
Cool. Kommen wir mal so ein bisschen auf deinen beruflichen Weg. Wie sah dein Schulweg aus? Was für einen Schulabschluss hast du gemacht? Wie sah deine Ausbildung aus? Studium, erster Job?
Also in Henschel-Ulzburg bin ich zur Grundschule gegangen, habe die dort beendet, dann das Abitur, auch dort am Gymnasium absolviert und habe mich dann als quasi Mitglied unserer Kirchengemeinschaft habe ich mich einmal engagiert und bin für 2 Jahre ins Ausland gegangen und habe dort quasi mit Menschen über das Evangelium gesprochen, woran glauben wir, wie kann man seine Beziehung zu Gott aufbauen, wie kann man sein Leben verändern, anderes, besseres Leben führen und habe danach dann quasi BWL weiter studiert. Hier an der Universität in Hamburg, habe dort noch einen Zwischenstopp gemacht in Schottland. Da war ich 2 Semester, habe dort einen Bachelorabschluss nochmal gemacht, weil ich nochmal die große, weite Welt sehen wollte und habe dann hier in Hamburg mein BWL-Studium beendet.
Das klingt auf jeden Fall erstmal bis hierhin sehr aufregend. Ein paar Rückfragen dazu. Mhm. Wo warst du denn für die Kirche unterwegs im Ausland?
In San Francisco.
Wow.
Also in der Gegend so nördlich, südlich und bei der Golden Gate Bridge. Eine sehr spannende Zeit, sehr lehrreiche Zeit.
Wann war das?
1999 bis 2001.
War das auch schon so krass mit den Obdachlosen damals zu der Zeit oder ist das erst jetzt so in den 2000ern gekommen?
Also es gab die damals auch schon, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es besonders mehr war als woanders. Ist eine sehr aktive Stadt und gerade San Francisco an sich hat viele Ecken, die oder einen großen Bereich, wenn man an Castro denkt, der mich viel an die Umgebung von St. Pauli erinnert.
Ja.
Also alternativ und frei und ungebunden mit den guten Seiten, aber auch nicht den guten Seiten. Und da gab es auch das Thema Obdachlosigkeit oder Verwahrlosung zumindest relativ viel dann.
Ist ja eine sehr teure Stadt inzwischen, unbezahlbar für die Leute, die dort aufgewachsen sind, sich dann tatsächlich auch selber noch eine Wohnung dort zu leisten. Was habt ihr als Kirche dann dort genau gemacht und wie bist du da rangekommen? Also wie kommt man dazu, mit der Kirche nach San Francisco zu reisen? Für 2 Jahre, sagtest du?
Für 2 Jahre.
Das ist auch echt eine lange Zeit.
Das ist eine lange Zeit, genau richtig. Ich bin in unserem Glauben aufgewachsen und irgendwann kommt die Frage als Jugendlicher, stehe ich dahinter, stehe ich nicht dahinter? Wir sind recht aktiv, gehen auch jeden Sonntag in die Kirche, ist schon ein großes Zeitinvest. Und die Kirche bietet jungen Menschen, bevor sie die Ausbildung quasi beginnen und Familie gründen und Ähnliches, zu sagen, wenn ihr möchtet, könnt ihr für 2 Jahre euch ehrenamtlich engagieren. So, und die Option habe ich gerne genutzt, habe quasi ein Bewerbungsformular abgegeben und gesagt, ich würde das gerne machen, wusste vorher aber nicht genau, wo ich hinkomme und dann kam irgendwann der Auftrag, Mensch, hier Daniel, du darfst gerne nach San Francisco gehen für 2 Jahre. Die Infrastruktur ist von der Kirche organisiert, heißt, die Wohnungen sind angemietet, das ist ganz gut, es gibt ein Budget, was man nutzen kann. Was wir dann dort aber machen, ist im Prinzip mit Menschen sprechen, die Interesse oder Fragen zu ihrem Glauben und zu ihrem Leben haben. Und das kann eine klassische Kaltakquise auf der Straße sein. Schönen guten Tag, wie geht's dir? Oh, ich sehe, Sie haben eine Familie oder Kinder.
Ja.
Kann ein Dienstprojekt sein. Wir haben jede Woche in so einem Community Shelter ausgeholfen, wo das Thema Obdachlosigkeit, Armut ein Thema war, dort Essen ausgegeben, einfach um was Gutes zu tun. Können aber auch Mitglieder aus der Kirchengemeinschaft sein, die gesagt haben, Mensch, ich habe ein paar Fragen oder ich möchte noch mal was lernen oder könnt ihr uns helfen, Dinge besser zu verstehen? Und so haben wir mit Menschen über unseren Glauben gesprochen und versucht, Fragen zu beantworten, um ihnen zu helfen, ein besseres Leben zu leben.
Du sprichst von wir. Bedeutet das du und die Gemeinde oder du und deine Frau oder mit wem warst du da unterwegs?
Wir waren immer in Zweierteams unterwegs. Man wusste vorher immer nicht genau, wer das war. Das wurde quasi immer zugeteilt und so alle 6 Wochen konnte es eine Veränderung geben, sodass man immer zu zweit unterwegs war. Was auch den Vorteil hat, wenn man mal in Ecken ist, die nicht so schön sind, dass man nicht ganz alleine aufgestellt ist.
Ja klar, wenn man so weit weg ist von zu Hause, dann ist das schon wichtig, dass man da nicht ganz alleine unterwegs ist.
Richtig.
Da gebe ich dir recht. Und dann bist du zurückgekommen und dann später nochmal ins Ausland gegangen nach Schottland. Wo warst du denn in Schottland und was ist dir daran in Erinnerung geblieben?
Dundee ist das. Das ist nordöstlich von Edinburgh, also Edinburgh, und bezeichnet sich als die sonnigste Stadt Schottlands.
Hat ja erstmal nicht so viel zu sagen.
Mit Schottland verbinde ich auch ganz viel Regen und nicht so schön und grau. Aber Dundee liegt direkt an der Küste und es gab natürlich auch Regen, aber meistens eher abends. Und das war eine wunderschöne Zeit. Wirklich sehr sonnig, muss ich sagen. Sogar mehr Sonne als hier in Norddeutschland in Hamburg.
Ja.
In Erinnerung geblieben ist mir, dass dort fantastische, ehrliche, freundliche Menschen gibt. Also die sprechen das aus, was ihnen auf der Seele liegt. Mal nett, mal nicht so nett, aber immer ehrlich, immer offen und total hilfsbereit. Also ganz freundliches Volk, an das wir uns gerne zurückerinnern.
Cool. Und dann, nachdem du quasi dein Auslandssemester abgeschlossen hast, wie sah dann dein erster Job aus? Wo hast du wann angefangen zu arbeiten?
Nach meinem Studium hatte ich überlegt, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich habe in meinem Studium den Schwerpunkt auch Personalwesen mitgehabt, weil ich gerne mit Menschen sprechen wollte. Ich wollte Menschen verändern, unterrichten, schulen, coachen, so in dem Bereich wollte ich gehen. Hatte unterschiedliche Bewerbungen am Laufen und dann sprach mir ein alter Freund an, also ein Klassenkamerad an, sagte Daniel, der arbeitete bei der Hamburger Sparkasse, die Haspa sucht gerade Leute, die einen betriebswirtschaftlichen Uni-Abschluss haben, aber keine Ahnung von Bank. Da habe ich so an dich gedacht. Hast du nicht mehr Lust, dich darauf zu bewerben?
Okay.
Und da ich mich gerade im Bewerbungsprozess befand und noch keine definitive Zusage hatte und meine Frau, ich war mittlerweile verheiratet, auch sagte, Mensch, warum nicht? Haspa ist doch ein guter, solider Arbeitgeber, bewirb dich doch mal.
Ja, ich finde, das passt gar nicht so von der Vita zusammen. Also es hört sich angefangen so spannend an mit Ausland und so Dinge tun, die vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegen, dann Auslandssemester und die Welt sehen und dann sowas Klassisches wie bei einer Bank anzufangen.
So eine langweilige Bankausbildung quasi.
Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber das hast du mir vielleicht so ein bisschen von den Lippen genommen. Wie kam es dazu? Also wie zufrieden warst du auch damals und wie sicher auch in deiner Entscheidung, dass du wirklich das tun willst? Weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass du vielleicht in eine Richtung gehst, wo du auch dann deine Fremdsprache gut gebrauchen kannst. Ich meine, du wirst wahrscheinlich fließend Englisch sprechen, wenn du dann in 2 englischsprachigen Ländern unterwegs warst.
Richtig. War auch ein bisschen schwieriger Findungsprozess. Wir hatten parallel das erste Kind unterwegs. Also da war so ein bisschen wirtschaftlicher Druck, zu gucken, wo geht die Reise hin.
Ja.
Und die anderen Unternehmen, bei denen die Bewerbungen liefen, die wollten sich noch nicht festlegen. So, und da gab es das Angebot von der Hamburger Sparkasse. Es war so ein Assessment Center, ein Tag mit unterschiedlichen Aufgaben. Und der eine Regionalleiter sprach mir an und sagte, Mensch Daniel, wir können uns dich total gut vorstellen in der Mitarbeiterführung, Mitarbeitern zu helfen, weiter voranzukommen in der Führungsebene. Hast du nicht Lust darauf, in dem Bereich tätig zu sein?
Ja.
So, und das passte für mich wieder dahingehend, weil ich gerne versuche, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und sie voranzubringen. Mhm. Das war für mich die Schnittstelle, wo ich sagte, okay, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Wenn das der Bereich ist, die Bank habe ich noch keine Ahnung, aber jung, dynamisch, Sachen kann ich lernen, da bin ich relativ entspannt. Und mit Zahlen kann ich auch gut umgehen durch mein Studium. Also das war so die Brücke, die ich mir da gebaut habe.
Klar, die Arbeit mit Menschen und auch sie voranzubringen, das ist dann wiederum spannend, da gebe ich dir recht. Das wäre auch was für mich. Das kann ich gut nachvollziehen. Was hast du in den letzten Jahren so getrieben? Also du hast gesagt, du hast dann bei der Haspa angefangen. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal ein Jahr dazu sagen? Wie lange ist das her? Und wie hat sich das dann alles entwickelt, bis du dich dann 2017, meine ich, selbstständig gemacht hast?
Ja. 2008 fing ich bei der Hamburger Sparkasse als sogenannter Trainee an. Bedeutet, ich sollte innerhalb von 2 Jahren das lernen, was die Azubis innerhalb von quasi 3 Jahren lernen. Plus Führungsverantwortung heißt, ich war gleich stellvertretender Filialleiter in einer kleineren Filiale nach dem Trainee-Programm und sollte dann die ersten Erfahrungen machen. Und dann ging es darum, auch vertrieblich zu zeigen, dass ich erfolgreich bin, nicht nur mit den Mitarbeitern arbeiten kann, denn eine Sparkasse ist ja kein altruistisches Unternehmen, also geht ja nicht nur Selbstzweck, die muss ja auch Gewinne generieren. Und da war ich dann vertrieblich tätig in den Bereichen Baufinanzierung, Wertpapieranlage und Versicherung. und Risikovorsorgeabsicherung. Und da war ich recht erfolgreich und stellte fest, dass es mir ganz viel Freude bereitet, mit den Kunden zu sprechen und ihnen zu helfen, eine Lösung für ihr Leben zu finden. Und das hatte ich so vorher gar nicht erkannt, was es da an Möglichkeiten gibt, weil in der Regel ja die Kunden in die Bank gekommen sind und sagten, ich habe da eine Frage, was soll ich denn tun? Was mache ich denn jetzt? Und das war für mich der Ansatz zu sagen, ich habe das Wissen, ich kann dir die richtigen Fragen stellen, um zu gucken, welches Produkt sich für dich lohnt oder nicht lohnt, um deine eigene Strategie aufzubauen. Und das habe ich dann gemacht von 2008 bis 2017, also 9 Jahre war ich bei der Hamburger Sparkasse, habe mich in unterschiedlichen Filialen weiterentwickelt. Gegen Ende, aber die letzten 1,5 Jahre bin ich in ein Spezialprojekt gegangen, wo es darum ging, im Bereich Stormann neue Kunden zu akquirieren. Mhm. Heißt, da gab es ein neues Gebiet und die Frage war, wie kriegt man neue Kunden zur Hamburger Sparkasse über den Bereich Baufinanzierung oder Vermögensaufbau? So, und da mein Herz mittlerweile für die Baufinanzierung schlug und ich da am meisten Freude dabei hatte, so die Träume, Visionen, Wünsche von den Kunden zu entwickeln, bin ich in dem Bereich dort tätig geworden und habe dann das bei der Hamburger Sparkasse gemacht.
Mhm. Und das ging dann wie weiter?
Das ging dann bis 2017 und lief auch wirklich gut, nur ich stellte fest, dass ich immer wieder an Grenzen stieß, weil ich auf der einen Seite nur die Produkte der Hamburger Sparkasse anbieten konnte. Ich habe festgestellt, dass ich gerne viel arbeite, auch zu Zeiten, die vielleicht nicht immer in so ein Bankleben passen, aber immer, wo auch die Begrenzung besteht, dass ich als Arbeitnehmer immer vom Chef abhängig bin. Mhm. So, und das passte für mich irgendwann nicht, Thema Bezahlung, Abhängigkeit, besten Vertriebsziele umzusetzen. Ja. Und da wollte ich freier sein und den Kunden mehr anbieten können und habe dann über einen Kontakt die Empfehlung bekommen, mich bei der Deutschen Bank als freier Handelsvertreter bewerben zu können. Und das war dann der Schritt aus der Selbstständigkeit nach 9 Jahren Sicherheit, quasi fast 10 Jahre als Angestellter, dann ist man ja so gut wie unkündbar, da rauszugehen mit mehreren Kindern.
Schon ein aufregender Schritt, ja.
Okay. So, und da bin ich halt in die Selbstständigkeit gegangen zur Deutschen Bank und konnte das anbieten, was die Deutsche Bank anbietet.
Aber da warst du auch wieder dein Produkt gebunden, oder?
Fast, weil wir auch Portale hatten, wo ich mehrere Produkte anbieten durfte. Also im Vergleich zu vorher war schon eine deutlich größere Produktpalette, die ich anbieten konnte. Und es war der erste Schritt in die Selbstständigkeit, wo ich natürlich auch ein bisschen Unsicherheit hatte, aber da einen Mentor an der Seite hatte, der mir half, den Umstieg oder den Einstieg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Ja. Und das war für mich ein ganz guter Start dann.
Was hattest du gesagt, wann ihr euer Haus gebaut habt?
2013.
Okay, also schon lange davor. Das heißt, Das war schon alles soweit.
Haus war durch, genau.
Das lief alles. Und ich hätte dir wahrscheinlich anfangs eine andere Frage stellen sollen, nicht Aktien oder Sparschwein, sondern dann eher Einzelaktien oder ETFs. Du bist ja sehr bewandert, wenn du dich da beruflich so viel mit beschäftigt hast und auch Leute beraten hast. Merkst du das heute dann auch quasi im Privaten, dass du davon profitierst, dass du dich da schon so gut auskennst und jetzt natürlich dein Geld entsprechend auch mit deiner eigenen Expertise, ohne dass du einen Berater brauchst, anlegen zu können?
Also ich weiß, meine ersten Aktiengeschäfte, die ich getätigt habe, die waren nicht so erfolgreich. Ich dachte, ich bin so richtig schlau. Mit so schönen Hebelprodukten ging richtig in die Hose. mittlerweile tendiere ich dazu, in der Regel zu empfehlen, also hängt davon ab, wie sehr man sich mit der Materie befasst, ETFs zu investieren, weil die weniger investitionstechnisch und zeittechnischen Aufwand benötigen. Einzelaktien bieten Bankenunternehmen in der Regel kaum mehr an, weil die Regulatorik recht groß geworden ist vom Gesetzgeber. Was muss hinterfragt werden? Welche Risikoaufklärung muss dort hinterliegen? Und es wird ja recht viel Kapital in einzelne Titel jeweils investiert. Und so ein ETF ist breit gestreut, da können die Kunden in der Regel ruhiger schlafen und nicht ganz so viel gewinnen, aber stetiges Wachstum, was grundsätzlich schon eine gute Investition ist.
Dazu berätst du aber heute nicht mehr. Das heißt, wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, ey, welche Einzelaktie geht 2023 durch die Decke, dann sagst du, da musst du jemand anderen fragen.
Genau, dann empfehle ich jemand anderen oder leite dann den Kunden weiter. Ich spreche schon allgemein darüber, weil ich die Mechanismen kenne und ich kann 2, 3 Fragen stellen, aber sobald es in die Produkt- und Anlageberatung direkt geht, leite ich das dann weiter. Das mache ich dann nicht mehr selber.
Okay, dann erzähl uns nochmal, was genau deine Beratungsleistungen sind, die du deinen Kunden als Baufinanzierer anbietest.
Also ich bin freier und unabhängiger Baufinanzierer. Das bedeutet, dass ich keine Vorgaben oder Reglementierungen habe, was ich machen darf, was ich nicht machen darf. Das Einzige, was mich reglementiert, ist der Kundenwunsch. Heißt, wenn der Kunde weiß, was er möchte oder was er nicht möchte, dann kann ich gucken, wie kann ich ihn am besten finanzieren. Ich nutze dafür eine Plattform, die ist so weit aufgearbeitet, dass dort alle Banken, alle Versicherungen, alle Sparkassen, alle Bausparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, die es in Deutschland gibt, aufgelistet sind. Und das System automatisch guckt, welche Bank wäre bereit, den Kunden tendenziell zu finanzieren. Ich finde es wichtig, dass der Kunde für sich selber herausfinden kann, welche Bank er gerne haben möchte. Und das ist der Ansatz, den ich gehe. Ich sage, lieber Kunde, komm zu mir, wir setzen uns gemeinsam hin. Wenn du möchtest, gib mir im Vorwege deine Informationen, die ich brauche, dann kann ich das Bankenspektrum weiter eingrenzen und wir gucken gemeinsam am Rechner zusammen rauf, welche Bank bietet was wie an. Mhm. Und das ist eine maximale Transparenz, die der Kunde in der Regel wirklich wertschätzt.
Da würde mich ja noch so ein bisschen was interessieren, weil ich habe ja auch finanziert vor ein paar Jahren, als ich unser Haus gekauft habe. Deine Beratungsleistung bzw. das Programm, was du da nutzt, klingt jetzt erstmal so, als könnte man das auch selber bei Check24 eingeben.
Mhm, richtig.
Ne? Und sagen so, liebe Check24, ja, sagt mir mal, welche Bank mir gerade den günstigsten Kredit bietet. Ich weiß es, da gibt es sicherlich viele Fallstricke und da klärst du dann auf. Jetzt würde ich natürlich von dir einmal kurz hören, auch für unsere Zuhörerin. Warum macht es Sinn, dann eher mit dir einmal darüber zu sprechen und was für Fallstricke gibt es denn da, worauf man vielleicht nicht achtet, wenn man bei Check24 einfach die günstigste Bank nimmt, die irgendwo nur online zum Beispiel vertreten ist und wo man vielleicht auch niemanden erreicht?
Ja. Das sind zum einen die aktuellen gesetzlichen Änderungen, die es gibt. Manchmal gibt es Dinge, die man gar nicht weiß, wo man einfach etwas abschließt, was technisch auch funktioniert, aber im Nachhinein ärgert man sich. Ich hatte jetzt vor 3 Wochen eine Anschlussfinanzierung vereinbart mit Kunden, die in seinerzeit das Produkt, was die abgeschlossen haben, so verkauft wurde, in 20 Jahren seid ihr mit allem durch. Jetzt stellte sich nach 19,5 Jahren fest heraus, das ist gar nicht durch, sondern das war eine andere Art der Finanzierung, die nochmal 10, 15 Jahre weitergeht.
Oha.
So, das ist natürlich sehr ärgerlich, kann Beratungsfehler sein, hätte mir aber auch als Privatperson passieren können. Es kann aber auch sein, dass ich als Kunde einfach bei Check24 meinetwegen etwas eingebe und denke, ich habe die beste Möglichkeit für mich herausgefunden, kenne aber vielleicht 2, 3 andere Möglichkeiten nicht, die ganz neu sind oder die Nischenprodukte sind oder von kleinen Spezialbanken angeboten werden, die vielleicht nicht mit den Plattformen zusammenarbeiten. Mhm. Denn auf den Plattformen sind nicht immer alle drauf. Es gibt ein paar kleine Banken, die man einfach kennen muss, wo man sagt, da gibt es eine Alternative.
Ja, okay. Und wahrscheinlich wirst du ja auch über so Möglichkeiten, KfW-Förderung und so aufklären. Das tut ja Check24 dann in dem Sinne auch nicht, sondern es gibt ja immer noch Möglichkeiten, vielleicht auch so eine Finanzierungssumme zu splitten und dann über Fördermöglichkeiten vom Staat dann auch noch zu gehen.
Genau. Das, was man gerade hier in Schleswig-Holstein nutzen kann, ist ja die Förderbank, die Investitionsbank Schleswig-Holstein. Und die bietet unterschiedliche Programme an. Die werden nur ganz rudimentär im Beratungsprogramm oder sich Interhyp beispielsweise angeboten. Das kennen die Berater oft auch nicht. Und da ist auch die Provision für die Institute nicht so groß. Das heißt, die Frage ist, woher weiß ich als Kunde, ob jetzt wirklich das Maximum für mich angeboten wird,
naja, klar,
um den besten Zins für mich rauszubekommen. Auch ein Thema ist oft, wie baue ich meine Finanzierung auf? Weiß ich wirklich, wann was passiert? Was mit den Restschulden? Was für Sondertilgungsoptionen gibt das? Wie kann ich vielleicht alte Finanzierung mit einbauen? Das sind Themen, die ich in der Regel relativ gut beraten kann. Und ein Punkt, den man vorher auch nicht immer weiß, ist, es gibt ein, zwei Banken, die wirklich tolle Konditionen zwischendurch haben, aber eine enorm lange Bearbeitungszeit. Mhm. Und wenn ich dann ein zeitkritisches Investment habe, weil ich zum Beispiel eine Immobilie kaufen möchte, dann ist das ärgerlich, wenn ich nach 2 Wochen nachfrage, wie ist denn der Stand, aber ich weiß, die Bank braucht halt mindestens 4 oder 5 Wochen, dann kann das schon sehr unangenehm sein.
Ja, ja, klar.
Und dann macht das Sinn, sagen, lieber Kunde, die Bank braucht aktuell doch deutlich länger. Haben wir die Zeit oder haben wir die Zeit nicht? Wie gehen wir damit vor?
Ja, und da sind sie bei dir auf der sicheren Seite, dass du dann auch den direkten Draht auch zu deinen vermittelnden Banken hast, dass genau, das auch alles dann entsprechend schnell geht.
Entsprechend schnell oder ich dem Kunden sagen kann, ich reiche das gerne ein. Gibt auch immer so ein Beratungsprotokoll, ich dokumentiere aber, Bearbeitungszeit ist momentan bei 30 Tagen, Arbeitstagen, ist das in Ordnung, nur dass wir Bescheid wissen, ja, damit okay, jeder damit arbeiten kann.
Ja. Was sind denn in dem Bereich, den du bearbeitest, gerade spannende oder interessante Themen, falls ZuhörerInnen sich zum Beispiel gerade mit dem Thema Photovoltaik auseinandersetzen, was kannst du da gerade zu sagen?
Das ist ein ganz spannender Bereich, Photovoltaikanlagen oder Renovierung, energetische Sanierung, Modernisierung. Thema Wärmepumpen, Heizungsanlagen, da besteht gerade ganz viel Unsicherheit, die auch durch die Politik kommt, wo auch keiner weiß, wie das genau weitergeht. Aber da gibt es unterschiedliche Programme, gerade für Immobilienbesitzer, wo die monatliche Belastung relativ niedrig ist. Aufgrund steigender Kosten, Inflationskosten, das kenne ich ja auch von uns zu Hause, wenn wir für unsere 6-Personen-Haushalt was zu essen kaufen,
ja,
oder Obst und Gemüse, hat sich das da deutlich verteuert, sodass wir auch gucken, wo investieren wir wie unser Geld und wie viel Geld haben wir zur Verfügung. Und gerade in dem Bereich energetische Sanierung, sei es Fenster im Dach, sei es Photovoltaikanlagen, gibt es jetzt 1, 2 Produktanbieter, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die eine günstige Rate anbieten, eine sichere Rate, dass die für die gesamte Laufzeit gleich bleibt und mit der Option zwischendurch Sondertilgung leisten zu können, dass wenn man Geld übrig hat oder schneller zurückzahlen möchte oder die Zinsen doch wieder fallen, dass man da schnell umschulden könnte.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Ja, wenn Leute da Interesse haben, ich packe natürlich alle Infos und auch den Link zu deiner Homepage in die Shownotes, dann wissen die Leute, wo sie dich erreichen können. Kommen wir nochmal zur aktuellen Lage. Du hast eben schon so ein bisschen die Unsicherheit angesprochen, die aufgrund der politischen Entscheidungen und sicherlich auch aufgrund der Situation in der Ukraine und Russland gerade entstehen. Wie siehst du die aktuelle Lage rund um die deutliche Zinserhöhung in den letzten 12 Monaten? Hat der Beratungsbedarf dadurch zugenommen? Ist auch die Verunsicherung spürbar?
Die Verunsicherung ist deutlich spürbar, nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch bei den Finanzierern, weil keiner genau weiß, wo die Zinsen irgendwann landen werden. Wir haben ja im letzten Jahr einen deutlichen Anstieg vom Zinsniveau erlebt, wo die Zinsen bei 1,% lagen. Zwischendurch waren wir bei 5,%. Jetzt sind wir ein bisschen gesunken, irgendwo zwischen 3,5 und 4,5%. Keiner weiß noch, wo die Reise hingeht. Die meisten gehen davon aus, dass die Zinsen tendenziell noch ein Stück weiter steigen werden. Mhm. Ist einfach dem geschuldet, weil die Regulatorik deutlich angezogen wurde und Banken deutlich größere Risikopuffer zur Seite legen müssen. Und Banken auch anfangen, mehr Regeln aufzustellen und restriktiver zu gucken, wem geben sie einen Kredit. So, das heißt, so Pauschalen werden angepasst, wie viel muss der Kunde übrig haben, um was finanzieren zu können. Und das ist schon eine Verunsicherung bei den Kunden auch, wann mache ich wo wie was. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn, jetzt mal zu gucken, weil es ja die Möglichkeit für Kunden gibt, 10 Jahre nachdem die Finanzierung abgeschlossen war, gegebenenfalls eine Anschlussfinanzierung schon durchzuführen. Und der Beratungsbedarf, der einfach besteht, ist zu gucken, was wäre, wenn ich jetzt schon neu oder eine Anschlussfinanzierung machen würde. Macht es jetzt Sinn oder warte ich noch mal ein Jahr? Mhm. Und das ist so ein Prozess, den ich meinen Kunden anbiete, zu sagen, nach 10 Jahren, lass uns einmal im Jahr telefonieren. Wir schmeißen den Rechner einmal an, gucken, wo ist das Zinsniveau gerade, wie fühlst du dich, was die aktuelle Prognose, die es gibt und möchtest du jetzt was machen oder nicht? Und dann hat man in der Regel, wenn man eine Zinsbindung von mindestens 10 Jahren hat, ein paar Jahre Zeit zu gucken und dann in Ruhe eine gute Entscheidung treffen zu können, anstatt zu warten, bis der Zins ausläuft und dann muss man das nehmen, was es gerade gibt.
Ja, es ist richtig spekulativ, gerade auch kurze Sollzinsbindungen. Ich habe das ja selber gerade erlebt. Mir wurde teilweise empfohlen, die Sollzinsbindung auf 5 Jahre zu setzen, vor 2 Jahren, kurz vorm Krieg quasi, mit der Aussage, also beim besten Willen nach Corona, die Zinsen werden nicht steigen. Also es kann gar nicht passieren, das können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen. Dann lieber das Geld anlegen in ETFs. Und dann einfach nach 5 Jahren den nächsten Kredit oder die Anschlussfinanzierung quasi dann aufmachen. Ich bin froh, dass ich das so nicht gemacht habe, sondern dass ich dann auch noch die schönen Zinsen, die es jetzt vor ein paar Jahren noch gab, mitgenommen habe. Aber klar, also wenn man da eine falsche Entscheidung trifft und jetzt in der Anschlussfinanzierung dann steckt, kann man natürlich auch große Probleme bekommen. Und ich glaube, da ist die Beratung, die du dann bietest, sicherlich total wichtig, damit die Leute gut aufgehoben sind und dann auch wissen, was sie tun können, was es da für Möglichkeiten gibt. Wer sind denn so deine Kunden und wie werden deine Kunden auf dich aufmerksam?
Meine Kunden sind in der Regel Menschen, die in und um Hamburg wohnen und leben. Einmal Kunden, die ich von meinem vorherigen Angestelltenverhältnis kenne, beziehungsweise über meine Selbstständigkeit. Wenn man meinen Namen googelt, findet man mich auch relativ schnell. Und Kunden, die ich finanziert habe, sagen, Mensch Daniel, wie schaut's aus? Hast du Zeit? Hast du Lust? Oder ich habe da mal eine Frage. Ich hatte gerade letzte Woche einen Anruf, wo ein Kunde anrief, den ich jetzt vor 2 Jahren finanziert hatte. Mensch, ich habe gerade ein bisschen Geld übrig, will einen Wintergarten bauen, soll ich den finanzieren oder anlegen? Wie mache ich das dann? Da ist so ein schönes Netzwerk entstanden, das ich nutzen kann. Und aus diesem Netzwerk kommen auch die meisten Empfehlungen. Dann kriege ich einen Anruf von jemandem, den ich vorher nicht kenne. Hallo, ich habe gehört, Sie machen Baufinanzierung. Wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden? Ja, von Frau Müller, die war ganz begeistert.
So. Ja, okay.
Das freut mich natürlich, weil das zeigt, dass die Beratung und die Begleitung bis zum Ende gut funktioniert hat. Ja. Und da kommen die meisten Kunden her.
Das ist A und O. Genauso läuft es bei mir als Fotograf auch. Ja? Nur über, der hat erzählt und da hast du ja die Hochzeit gemacht und kannst du nicht bei uns auch und so. Tatsächlich, das ist ja auch das Beste, was einem selber so als Feedback dann auch gegeben werden kann. Ne?
Ja, und auch für mich immer so eine innere Verpflichtung, wenn ich weiß, da kommt die Empfehlung. Natürlich will man es immer gut machen, aber wenn man weiß, Mensch, das kommt von dem Kunden, ist da gefühlt gleich eine persönliche Bindung. Und die Motivation ist immer ein Tick größer zu sagen, gut, jetzt muss ich mich wirklich anstrengen. Nicht, dass sie sonst nicht da ist, aber das ist einfach ein Tick anders, finde ich, weil es Menschen sind, die man kennt und mit denen man gefühlt dann gut zusammenarbeitet.
Total. Und auch andersrum ist es ja so, dass man dir gegenüber schon ein Vertrauen mitbringt, als wenn man da einen x-beliebigen Baufinanzierer sitzen hat, wenn man eine Empfehlung hat, wenn man weiß, okay, der macht das gut, mein Kumpel, mein Freund hat mir das empfohlen, dann ist es ja für den Kunden am Ende auch total schön zu wissen, okay, der Mann, der da sitzt, auf den kann ich mich verlassen. So, das weiß ich. Ich habe da schon eine persönliche Bindung, wie du es eben sagtest, total wichtig auch in so einer Branche. Magst du einmal erzählen, wie groß das Volumen der teuersten Immobilie war, die du in deiner Karriere bisher finanziert hast? Gab es da mal so eine richtig fette Villa oder sind das dann eher so Geschäftskunden, die vielleicht Lagerhallen oder so in einem großen Millionenbetrag bauen?
Das war jetzt keine fette Villa, aber es war eine Eigentumswohnung, ich würde nicht sagen kleine Eigentumswohnung, direkt an der Alster mit einer Wohnfläche von 230 Quadratmetern.
Wow.
Das kommt noch aus den Herrschaftszeiten, glaube ich. Da gab es nämlich Zimmer fürs Personal, ja, die eine kleine Ecke hat mit dem eigenen WC-Bereich und also unglaublich. Die war günstig zu erwerben für nur knapp 1,6 Millionen Euro, musste dann aber komplett renoviert werden für ungefähr 600.000 Euro. Also war ein richtig großes Projekt, hat auch relativ lange gedauert, bis alles genehmigt und geprüft und, zugestimmt wurde von allen Banken und allen Kreditentscheidern. Aber war eine wunderbare, ist eine wunderbare, ja nicht Villa, wunderbare Wohnung mit einem fantastischen Ausblick.
Wahnsinn.
Wir treffen uns immer mal wieder, sitzen dann da schon auf der Terrasse.
Ach, immer noch?
Ja, ja, ja.
Das ist ja schön, ja. Aber das Ding ist heute wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wert, ne?
Deutlich im Wert gestiegen, hat sich fast verdoppelt. Das ist also unglaublich.
Ja, also Immobilien ist, glaube ich, immer noch eine der besten Investitionen, die man so machen kann mit seiner Kohle. Jetzt nochmal kurz zu Locals. Wie bist du auf das Netzwerk aufmerksam geworden? So als jetzt inzwischen seit 10 Jahren Schwarzenbeker, uns gibt es jetzt auch erst wenige Jahre. Wie hast du das wahrgenommen? Wie bist du aufgestoßen?
Mein Nachbar hat mich auf Locals aufmerksam gemacht, der Timo König. Wir verstehen uns recht gut und wir schnacken zwischendurch immer und dachte, Mensch, es gibt ja die Locals Schwarzenbeek, ich habe die mal irgendwo gesehen und irgendwo im Hinterkopf registriert, aber nie wirklich erkannt, was machen die Locals, wie funktionieren die, was bieten die an.
Ja.
Habe mich dann damit befasst und fand das total spannend zu gucken, was ihr so quasi auf die Beine gestellt habt aus dem Nichts. Finde ich richtig gut. Und das, was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist, warum muss ich als Schwarzenbeker für alles immer nach Hamburg fahren, um alles in Hamburg zu machen? So kennt man ja auch, Baufinanzierung, ich fahre zur Interhyp nach Hamburg in die Innenstadt, um mich da beraten zu lassen.
Ja. Also,
warum kann ich nicht einen freien Finanzierer hier nehmen? Oder warum gibt es nicht hier auch vor Ort Möglichkeiten, um dann hier die Struktur hier im Ort zu stärken?
Ja.
So, und das war ist einer der Hintergründe für mich zu sagen, Locals finde ich total spannend, weil wir gucken können, was kann ich hier vor Ort machen? Und was ich auch gut finde, ist, wir brauchen, glaube ich, mehr Menschen, die bewusst und bereit sind, sich zu engagieren und Dinge anzupacken.
Mhm.
So, das habe ich so während der Pandemie so festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die meckern, sich beschweren, die unzufrieden sind. Und die Frage, die ich dann immer gerne gestellt habe, und was machen wir jetzt? So, wie wollen wir das ändern? Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Die müssen da mal was machen.
Ja, wer sind die, denn? Ne? Die da oben.
Ja, die da oben.
Ja.
So, aber ich bin doch hier. Und wenn ich mich hier unwohl fühle, kann ich doch gucken, wie kann ich mich hier engagieren? Was will ich hier machen?
Mhm.
So, und das sehe ich bei Locals genauso, dass man sagen kann, ich habe doch hier ein Netzwerk, wie kann ich hier das nutzen, um Schwarzenbeek als Standort zu stärken?
Ja.
Viele sagen, die Innenstadt sieht nicht gut aus oder Schwarzenbeek ist nicht so schön, nicht so toll. Was mache ich denn? Mit wem spreche ich? Wie binde ich mich ein?
Ja.
So, das ist für mich ein Ansatz gewesen, den ich hier bei den Locals richtig gut finde.
Schön zu hören. Sehen wir, glaube ich, da spreche ich wahrscheinlich für Basti und mich, beide genauso. Wenn nicht sogar für alle Partner, die sich hieran beteiligen, die alle was bewegen wollen und lieber dann einmal mehr selber den Finger schmutzig machen oder die Hand schmutzig machen, als dass sie immer nur meckern und erzählen, wie schön auch alles früher vielleicht war. Das können wir sicherlich besser und vieles in Schwarzenbeek ist auch schon besser geworden, finde ich, in den letzten Jahren. Wir haben hier schon einiges bewegt und es gibt viele in Schwarzenbeek, viele Persönlichkeiten, die sich hier total gut engagieren. Ich meine, ich komme aus dem Sport, ich treffe jeden Tag Leute, die sich ehrenamtlich großartig engagieren für die Kinder oder auch für die erwachsenen Sportler in Schwarzenbeek. Das läuft schon wirklich gut in unserer Stadt. Danke, Daniel, für deine Zeit, für das nette Gespräch. Schön, dass du heute zu Besuch warst. Ich freue mich, dass du unser Projekt hier in unserer Stadt unterstützt und auch für dich den Mehrwert erkennst. Liebe Schwarzenbeker, wenn ihr Beratungsbedarf habt, eine Renovierung ansteht, ihr eine Immobilie erwerben oder ein Haus kaufen wollt oder ein Haus bauen wollt, Daniel ist unser Baufinanzierer für Schwarzenbeek. Alle Infos und Kontaktdaten zu Daniel Roggo findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich wünsche euch allen und dir, Daniel, ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Bis bald.
Vielen Dank, Florian. Alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao.